Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Marie-Louise Rönisch, die wird euch heute ihr tolles Buch Diamantdrache vorstellen. Genau. Das ist ein High-Fantasy-Roman, ist der erste Teil einer Trilogie. Und ja, sie wird euch jetzt gleich noch ein bisschen selbst was dazu erzählen und dann eine schöne, spannende Szene daraus vorlesen. Und ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und bitte jetzt um einen frenetischen Applaus für Marie-Louise Rönisch.
Ja, also erstmal hallo und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Und ich würde jetzt gern das erste Kapitel anlesen und ich wünsche euch auch viel Spaß. Hört ihr mich eigentlich alle ganz gut? Ja, okay. Kapitel 1. Ungewollte Ehemänner. Eva strich sich das wirr in die Stirn hängende Haar beiseite und betrachtete ihr Ebenbild verunsichert im Spiegel. Das hellblaue Kleid mit den verspielten Rüschen an den Ärmeln passte perfekt zu ihrer bleichen Haut, den geröteten Wangen und dem Schmollmund, den sie aus reinem Frust zog. Jeder würde ihr einreden, dass sie wunderschön aussah. Dabei besaß sie so viel Grazie wie ein Fuchs im Hühnerstall. Sie fühlte sich fehl am Platz, ganz zu schweigen davon, dass sie Kleider über alles hasste und sich nur für einen besonderen Anlass in diese furchtbaren Stoffe zwängte. Seufzend beugte sie sich vor, musterte die fein säuberlich genähten Ränder, die in der Mitte ihrer Taille zusammenliefen und von einem dunkelblauen Band mit schwarzen Enden abgedeckt wurden. Der Rock fiel locker um ihre Beine herum. Man konnte dennoch keine größeren Schritte wagen, außer man wollte aussehen wie ein Morass, ein Kreisvogel, der weniger zum Gehen und mehr zum Jagen und Fliegen geeignet war. Eva wollte sich das Kleid von der Haut reißen, denn es ließ ihr Herz wild in ihrer Brust schlagen. Jedoch keineswegs aus Freude, sondern aus Scham. Sie war einfach nicht der Typ für diesen Frauenkram. Bereits im Kindesalter hatte es sie in den Stall zu den Tieren oder in die Arena gezogen, wo man die Krieger des Reiches ausbildete. Eine warme Hand legte sich auf ihre Schulter. »Atme tief aus«, meinte ihre Mutter, und Eva brauchte sich nicht umzudrehen, um ihr Lächeln spüren zu können. Sie tat, wie ihr befohlen, und als ihre Mutter das angebrachte Korsett fester zog, wurde Eva schwindlig. Keuchend fummelte sie mit ihren Fingern an den Bändern herum, konnte den Knoten aber nicht lösen. »Dieses Kleid wird mich umbringen«, flüsterte sie und rang nach Luft. »Hast du jemals eine tote Frau im Ballsaal gesehen?«, fragte ihre Mutter und nickte Eva im Spiegel zu. Eva zog ihre Brauen nach oben. Sie kannte die Antwort. Dennoch protestierte sie innerlich, jene zu akzeptieren. »Wie lange muss ich dieses scheußliche Teil tragen?« Ihre Mutter drehte Eva zu sich und stupste behutsam ihr Kinn nach oben. »Vergiss nicht deine Manieren. Die Hofschneiderin hat mehrere Wochen an diesem wunderschönen Kleid gearbeitet. Es betont alles, was du zu bieten hast.« Sie tätschelte Evas Taille, bevor sie nach der perfekt in Szene gesetzten Hochsteckfrisur tastete. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, deren Haar in einem edlen Pechschwarz leuchtete, war Eva strohblond. Schon immer hatte sie sich gewundert, wie Mutter und Tochter sich äußerlich dermaßen unterscheiden konnten. »Es sieht aber eher aus, als würden meine Brüste gleich rausfallen. Bist du sicher, dass das so sein muss?« Die Schamesröte stieg Eva in die Wangen, denn sie war es nicht gewöhnt, so viel von ihrer Weiblichkeit zu zeigen. In ihrer Freizeit, neben den Pflichten einer Prinzessin, ritt sie gerne mit einem Assin aus, und es kümmerte sie wenig, ob sie Schlammspritzer auf ihren Hosen sammelten. Die Assins waren stolze Tiere mit den Vorderläufen eines Pferdes und den Sprungbeinen einer Raubkatze. Diese waren stark ausgeprägt und sie gaben die Musterung des Tieres an. Hatte man das Assin mit einem Tiger gekreuzt, zierten lange Streifen in einem weißen Farbton das dunkle bis schwarze Fell. Es gab auch blau gemusterte mit gelben Flecken und in seltenen Fällen Wesen mit Fell so weiß wie Schnee. Zumeist verfügten die Assins neben den spitzen, raubtierartigen Zähnen und den Klauen an den Hinterbeinen über vier lange Fühler an ihrem Kopf, die man sanft als Zügel benutzen konnte. Eva liebte das Gefühl, wenn sie einen der Fühler in ihre Hand nahm. Das pelzige Ende erschien ihr wie der fluffige Bommel der Mütze, die ihr ihre Mutter im Winter als Kind stets aufgesetzt hatte. Seit jeher waren die Assins treue Begleiter. Man hatte sie in den letzten Jahrhunderten mit so vielen Spezies gekreuzt, dass sich Eva eher selten wunderte, wenn ihr ein neues Exemplar unter die Augen tat. »Unsinn, du siehst aus wie eine Frau«, hielt ihre Mutter sie aus ihren Überlegungen zurück und bedeutete Eva, den Ankleideraum zu verlassen. Wieso um alles in der Welt muss ich herumlaufen wie eine Puppe, fragte sie und eilte den geräumigen Gang entlang. An jeder Ecke standen Diener, die ihr zuvorkommend zunickten oder sich verbeugten. Sie kam vorbei an dem geschichtlichen Pfad, der jeden König seiner Zeit zeigte. Ihr Urgroßvater hatte damals damit begonnen, ihre Gesichter und Köpfe in die steinernen Wände meißeln zu lassen, damit man sich auf ewig an sie erinnern würde. Eva kannte die Legenden und sie wusste, was das Volk munkelte. Keiner wagte es offen auszusprechen, aber beinahe ein jeder König war früher oder später dem Wahnsinn verfallen und hatte seine eigenen Leute verraten. Trotzdem hatte sie in jungen Jahren nie verstehen können, warum sie die erste Prinzessin dieses Reiches werden sollte. Jeder ihrer Ahnen hatte einen Sohn gezeugt, der wiederum als wahnsinniger König den Thron bestieg. Eva war eine Frau, eine wahre Schande, ein niederes Geschlecht. Aber ihre Eltern zeigten ihr nie weniger Liebe oder Wertschätzung. Im Gegenteil. Eva fühlte sich an manchen Tagen eindeutig zu sehr bemuttert und behütet auf eine nervende, aber wunderbare Weise. »Dein Vater hat eine Überraschung für dich«, verkündete ihre Mutter. Eva hielt inne. »Er will mich doch nicht schon wieder zum Heiraten zwingen, oder?« Sie stemmte ihre Hände in die Seiten und zerknitterte dabei das Kleid. Ihre Mutter zupfte an dem Stoff herum, um ihn wieder in die richtige Form zu bringen. »Er macht sich Sorgen um sein Reich. Wer könnte ihm das verübeln?« Sie seufzte. Dieses Mal hat er sich etwas anderes einfallen lassen. Ihre Mutter schmunzelte, hob ihren Zeigefinger an die Lippen und zeigte Eva damit, dass sie nichts verraten durfte. Eva zuckte mit den Schultern. Wann lernt er endlich, dass ich nicht die Art Frau bin, die sich Männer vorstellen? Ohne weiter zu diskutieren, nahm Eva all ihren Mut zusammen und trat in den Empfangssaal, wo ein Thron auf sie wartete. Nach den jahrelangen Kriegen zwischen den Dahanern und ihrem Volk war das alte Schloss bis auf die Grundmauern zerstört worden. Der Fluch des Magiers, den man in den alten Schriften Cassius nannte, hatte sowohl in den Menschen als auch in der Erde etwas ausgelöst. Das Vieh war gestorben. Die Pflanzen waren verdorrt, die Fische aus den Flüssen verschwunden und die Quellen versiegt. Wer überleben wollte, musste sich mit dem zufrieden geben, was ihm die Götter des Windes gelassen hatten. Eva mochte nicht an die Zeit zurückdenken, aber jedes Mal, wenn sie diese Halle betrat und den toten Baum, der zu einer steinernen Hülle erstarrt war, betrachtete, kam alles wieder hoch. Sie sah die alten Frauen, die das Leid beklagten, ihre Kinder verloren hatten und durch das verunreinigte Wasser aus dem Erdreich krank geworden waren. Sie sah die Tränen, die ein jeder von ihnen vergossen hatte, als wäre die Geschichte erst vor wenigen Tagen passiert und nicht bereits vor Jahrhunderten vor ihrer Geburt. Der Baum, der inmitten der Halle stand, war ein Symbol für all die Gräueltaten, die man dem Magier andichtete. Beim Wiederaufbau hatte man versucht, diese eine Pflanze zu retten. Nichts als Staub war ihren Urahnen geblieben. Die Nahrung kam von Feldern direkt an der Grenze zu Dahana. Wer freiwillig Fisch aß, musste mit einer Immunschwäche rechnen. Trotz all dieser Vorkommnisse und der Tatsache, dass ihr Volk hungerte, war Evas Tisch immer reichlich gedeckt. Meistens bekam sie keinen Bissen herunter, wenn sie die verstohlenen Blicke der Dienerschaft auffing. Gerne hätte sie ihr Hab und Gut geteilt. Früher hatte sie das nie in Erwägung gezogen. Der Sinneswandel kam, als sie durch Zufall bei einem Ausritt mit ihrem Massin in den Armutsvierteln gelandet war. Der grauenvolle Geruch von Urin und Exkrementen, die abgemagerten Kinder, die Häuser, die nicht einmal einer Böe des Windes standhalten konnten, all diese Dinge hatten sie geprägt und verändert. Eva wollte als Königin etwas gegen das Elend unternehmen und mit einem aufgezwungenen Ehemann könnte sie niemals ihre Pläne umsetzen. »Mein König«, begrüßte sie ihren Vater und ließ sich neben ihn auf ihren kalten, steinernen Thron sinken. Die wenigen Treppenstufen, die auf die Anhöhe geführt hatten, waren für sie wie ein Spießrutenlauf gewesen. Alle Augen waren auf Eva gerichtet und sie befürchtete, man könnte ihr ansehen, dass sie es hasste, hier in diesem Kleid anwesend zu sein. »Meine liebreizende Tochter, ich habe dich rufen lassen, um dir von meiner Idee zu erzählen.« Ein zufriedenes Grinsen lag auf den Lippen ihres Vaters. Seine Miene war locker und offen, genau wie seine Haltung. Er bewies Anmut und Stolz mit einem Hauch von Arroganz, der sich in einer gerallten Falte über seine Brauen legte. Sein Umhang bestand aus einigen Fellen von seltenen, längst ausgestorbenen Tieren und bewies, wie viel Reichtum in seinen Kammern darauf wartete, das Land zu überschwemmen. Er war von Natur aus ein Geizhals wie sein Vater vor ihm. Keinen einzigen Goldtaler hätte er freiwillig einem Bauern geliehen. Die Felder ließ er zwar bestellen, doch der Lohn dafür fiel mager aus. Zudem erhielt der König den größten Teil der Ernte, um sich, seine Familie und den Hofstaat zu versorgen. Bevor er mit Eva ein Gespräch begann, flüsterte er seinem erhabenen Diener etwas ins Ohr. Eigentlich schickte sich eine solche Geste nicht, aber die beiden waren beinahe wie Brüder, kannten sich seit Evas Geburt und nichts auf der Welt schien sie entzweien zu können. Der Mann neben ihrem Vater war von großer Statur und hatte ein kleines Bäuchlein, das unter der braunen Weste hervorragte. Zumeist verdeckte er dieses geschickt mit seinem Umhang. Er hörte auf den Namen Crowley, was laut der göttlichen Mythologie so viel wie Ausgestoßener bedeutete. Eva hatte sich als Kind stets gefragt, wie es ausgerechnet dieser Mann in die Nähe ihres Vaters geschafft hatte. Seine Manieren waren dem Umfeld auch nach all der Zeit nicht angepasst, denn er pflegte Entscheidungen über den Kopf ihres Vaters hinwegzutreffen. Eine seltsame Angewohnheit, die den König schon mehrere schlaflose Nächte gekostet hatte, laut den Angaben ihrer Mutter. Heute jedoch schien er zufrieden. Er lachte, so dass kleine Grübchen in seinen Wangen zu erkennen waren. Der stoppelige, dunkelbraune Bart betonte seine eisblauen Augen, um die ihn jede Frau beneidete. Einige tuschelten gern über sein Aussehen. Am Hof war es eine gute Partie bekannt. Es gab sogar ein Sprichwort zu den Augenfarben in der Männerwelt, welches den Frauen oft und gern über die Lippen kam. Blaue Augen, kalt wie Eis, sind voller Sehnsucht, wie jeder weiß. Doch sie bürgen auch Gefahren, halten Frauen gern zum Narren, verzehren sich nach Liebe, Lust und Leidenschaft. Ein solcher Kerl verfügt über viel Manneskraft. Eva schmunzelte, denn sie verstand nun endlich den Sinn. In ihrer Kindheit war sie nie dahinter gekommen, was dieses Sprichwort bedeutete. Mittlerweile war sie eine Frau. Und obgleich sie es hasste, zu tratschen, so erfreute es sie, dass die Damen am Hof keinen Bogen um sie machten, nur weil sie die Prinzessin war. Stattdessen teilten sie eben solche Weisheiten mit ihr. Crowley nickte Eva freundlich zu und verabschiedete sich. Sie hoffte inständig, dass er ihre geröteten Wangen nicht bemerken würde, denn sie galten weniger ihm und vielmehr der Neugierde, ob in der Welt auch auf sie eines Tages ein Mann mit blauen Augen warten würde. »Lass die Männer eintreten«, ihr Vater winkte einem Soldaten zu, und dieser ging zu den großen Toren, die wegen des schimmernden Goldes das Prunkstück der ganzen Halle waren. Der Soldat öffnete sie und 5 Männer traten ein. Gediegen näherten sie sich der königlichen Familie, als würde sie ihre Ehrfurcht zurückhalten. Eva musterte einen jeden von ihnen, und als sie Thorald Kumar, einen guten Freund von ihr, erkannte, stockte ihr unweigerlich der Atem. Wenn sie schon jemanden heiraten musste, dann wäre er ihre erste Wahl gewesen. Thorald war beherrscht, liebevoll und mutig. Er hatte das Herz am rechten Fleck und sah durch seine wilde, hellbraune Mähne auf dem Kopf interessant aus. Seine Augen lachten vor Freude, heute hier sein zu dürfen, und bevor er die erste Treppenstufe, die zur Anhöhe hinaufführte, erreicht hatte, fiel er auf seine Knie. Die anderen taten es ihm gleich. Sie zogen ihre Schwerter, streckten ihre Hände nach vorn und balancierten die Klingen auf ihren Fingerkuppen. »Mein Leben gehört euch, König von Kandiora«, sangen sie im Chor. Evas Vater erhob sich und berührte jeden von ihnen sanft an ihren Handgelenken und bat sie, sich wieder aufrecht hinzustellen, damit er ihnen in die Gesichter schauen konnte. Eva zwinkerte Thor zu, denn es amüsierte sie, dass er hier war. »Ich habe euch herbestellt, damit ihr die Chance erhaltet, in den Geschichtsbüchern unsterblich zu werden.« Ein Raunen ging durch die Halle, und die Diener schienen genauso gespannt wie Eva selbst, was die Aufgabe der Krieger war. Vielleicht würde ihr Vater Spiele veranstalten, ein harmloses Duell. Oder er würde sie auf die Suche nach einer verbotenen Frucht schicken, die man nur an der Grenze zu Dahana finden konnte und deren Süße sich bereits jetzt gedanklich auf Evas Zunge legte. Der König kehrte zu seinem Thron zurück und setzte sich. Seit Jahrhunderten lebt eine Kreatur zwischen den beiden Welten, die mein Reich der Unfruchtbarkeit verschrieben hat. Das Getreide zerfällt zu Staub, der wohltuende Regen bleibt aus und sobald wir zu ein wenig Nahrung kommen, nimmt die Bestie sie uns, indem sie alles in Flammen erstickt. Eva zuckte zusammen. Zu ihrer eigenen Überraschung schlug ihr Vater eine ganz andere Richtung ein. Mein Volk stirbt. Nach all den Jahrhunderten des Überlebens, des Kämpfens und des Bangens wurde ich gestern informiert, dass dieses Ungeheuer jede Scheune an der Grenze niedergebrannt hat. Wir haben so gut wie nichts, um dem bevorstehenden Winter zu strotzen. Er atmete tief ein. Die folgenden Worte schienen ihm sichtlich schwer zu fallen. Viele werden verhungern, werden sterben, wegen ihm. Der Drache, platzte es aus Eva heraus. Im selben Moment nahm ihr Vater sanft ihre Hand und strich zärtlich über ihre Haut. Ja, ich meine den Drachen. Es gab in ihrem Reich durch die offene Grenze viele Monster, die bezwungen werden mussten. Doch das Kind des Feuers war ein unangetasteter Gegner mit der Unsterblichkeit auf seiner Seite. Vater, wo soll diese Unterhaltung hinführen, fragte Eva und zitterte allein bei dem Gedanken an dieses Monster. Das Untier muss sterben, verkündete der König. Er schien abzuwägen, ob die Krieger von ihrer Angst ergriffen wurden oder der Gefahr mutig entgegenblickten. Natürlich soll er das. Seit mehr als 700 Jahren, bestätigte Eva, denn sie wollte verdeutlichen, wie viel zerstörerische Gewalt in diesem Monster steckte. Keinem Mann war es je gelungen, ihn zu bezwingen. Ihr Vater runzelte die Stirn. Die dunkelblonden Brauen hoben sich auffordernd und ließen seine blauen Augen herausstechen wie Kristalle in einem Berg. Es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen endlich handeln oder wir verlieren alles, er zögerte. Oder ich verliere alles, verbesserte er sich. Darum ging es also. Eva hatte von den Aufständen in den Dörfern gehört und sie war alles andere als begeistert gewesen, wie ihr Vater darauf reagiert hatte. Er nahm sie seit Monaten schweigend zur Kenntnis, schickte hin und wieder einige Fladen Brot, um die Bevölkerung zu beruhigen. Er hatte scheinbar die Kontrolle verloren. Seine Miene spiegelte Furcht wider und als er sanft einen Kuss auf Evas Wange hauchte, glaubte sie, seine Lippen würden sie warm und feucht berühren. »Ich gebe demjenigen meine Tochter zur Frau, der den Drachen erschlägt und mir einen Schneidezahn der Bestie als Beweis bringt. Darüber hinaus erhaltet ihr in absehbarer Zeit als mein Erbe ein Anrecht auf den Thron und mein Reichtum. Es wird einem von euch in der Zukunft an nichts fehlen.« Evas Vater wandte sich nun direkt den Soldaten zu und ließ seinen Vorschlag wirken. Einige schauten verunsichert, andere neugierig. Kein Zweifel, die Legenden über den Drachen waren jeder Seele bekannt. Aber niemand glaubte daran, sich der Bestie je stellen zu müssen. Die Soldaten senkten ihre Köpfe und ihre Mienen versteinerten. »Das ist Selbstmord, versucht es erst gar nicht«, warf Eva ein, »denn es wäre ein törichter und äußerst tödlicher Versuch.« »Eine solche Echse macht mir keine Angst. Was erwartet mich schon außer Schuppen und ein wenig Feuer?«, fragte einer der Männer hochnäsig. Thor seufzte. Er fuhr sich angespannt durch sein leicht gelocktes, wildes Haar. »Mein Freund, du hast scheinbar keine Ahnung, von welcher Bestie wir hier reden. Er meint keine Libellenechse, die ausgewachsen vielleicht knapp einen Meter groß ist, sondern einen echten Drachen. Wenn er Feuer speit, sind die Flammen so dicht, dass es deine Haut schmelzen kann. Er hat Klauen, so scharf wie 1000 Klingen, Zähne, so gebieterisch, dass er dich zermalmen wird, und eine Haut so dick, dass keine mir bekannte Waffe sie je durchdringen konnte.« Eva lächelte. Denn Thor war bei der Aufklärung über den Drachen zuvorgekommen. Die silberne Rüstung, die aus einer besonderen Metalllegierung hergestellt worden war und an einigen Stellen den schwarzen Obsidian zeigte, stand ihm unverschämt gut. »Ich gehe, mein Herr«, sagte er und zog sein Schwert zurück. Verhalten steckte er es in die Metallscheide und wagte es, zu Eva hinaufzuschauen. Nur kurz trafen sich ihre Blicke. Es war dieser eine Moment, der ausreichte, um ihr das Blut in den Adern gefrieren zu lassen. Ohne eine Reaktion abzuwarten, stürmte Thor aus der Halle und Eva sprang von ihrem Thron. Sie verfluchte das Kleid, das sie innehalten ließ. Eva wollte ihn erreichen, bevor er seinen Sinn satteln und etwas Dummes anstellen konnte. Nahm er diese Bürde nur ihretwegen auf sich? Was kümmerten Thor Reichtümer und ein Thron, wenn er einer der angesehensten Krieger am Hof ihres Vaters war und mit seiner Stellung ein gutes Leben genoss? Das Kleid brachte Eva fast zu Fall. Nur kurz schaute sie sich um, dann nahm sie den Stoff in ihre Hände und riss den Rock links und rechts an den Beinen in zwei. Endlich bekamen ihre Beine die Freiheit, die sie benötigten, um rechtzeitig zu Thor zu gelangen. Eva stürzte nach draußen, eilte auf die Stallung der Sins zu. So wie sie Thor erreichte, lockerte sie die Schnalle seines Sattels, ehe er das Asin besteigen und losreiten konnte. »Was tust du da?«, fragte er verwundert. Eva gab ein Keuchen von sich. So schnell hatte sie sich seit Tagen nicht bewegt. Sie war nun mal ein Sportmuffel und das machte sich jetzt bemerkbar. »Ich«, presste sie hervor, während sie sich die Seite hielt. Sie hob ihren Zeigefinger und bedeutete ihm, kurz zu warten, bis ihre Sprache wiedergefunden hätte. Thor starrte sie an. Ein charmantes Lächeln legte sich über seine perfekt geschwungenen Lippen, die unter dem Bart hervorlugten. »Eva«, der Klang seiner Stimme benebelte ihre Sinne. »Wie kannst du nur dem Vorschlag meines Vaters nachkommen? Bist du lebensmüde?« Sie klammerte sich am Sattel des Asins fest, um sicherzustellen, dass Thor nicht mitten im Gespräch verschwinden würde. Er hat recht. Mein Vater? Das wäre mir neu, entgegnete sie. Ich war in den armen Vierteln. Ich habe das Elend gesehen. Die Menschen verhungern. Und zum ersten Mal in seinem Leben scheint er daran etwas ändern zu wollen. Thor wandte sich ab. Doch Eva hielt ihn zurück und legte zärtlich eine Hand auf seine Schulter. Ihr Kopf war auf Höhe seiner Brust und so gerne hätte sie ihn genau dort vergraben, Thors Wärme in sich aufgenommen. Wie immer herrschte außerhalb des Schlosses eine klirrende Kälte, die alles vernichtete, was der Fluch verschont hatte. »Ein Mann allein kann den Drachen nicht zu Fall bringen«, wisperte sie, als wäre es die logischste Sache der Welt. Thor nickte und sein langes Haar fiel über seine Schultern. »Ich kann es dennoch versuchen.« »Wieso bist du so hartnäckig? Sehnst du dich nach dem Tod?« Evas Hand rutschte von seiner Schulter hinab auf seine Brust. Thor schien diese Berührung zu genießen, denn er entspannte sich. Ohne Vorwarnung zog er sie an sich. Der innige Moment dauerte gefühlte Minuten, verhallte aber gewiss in Sekunden. Eva streifte das kalte Metall seiner Rüstung. Wie gerne hätte sie seinen Körper und nicht das feuerfeste Obsidian gespürt. »Meine Schwester!« Mehr brachte Thor nicht heraus. Seine Stimme klang schwach, beinahe kränklich. Eva riss sich los. »Was ist mit ihr? Sie ist krank.« »Aber wieso? Du bist ein Diener des Königs und wirst ausreichend belohnt und versorgt. Bitte um einen Arzt und Narzia wird genesen.« Eva fühlte, wie sich Verwirrung in ihr ausbreitete. »Dein Vater hat bereits vor Monaten aufgehört, uns zu bezahlen. Sieh dich um. Merkst du nicht, dass die Wachen am Tor nur noch Haut und Knochen sind? Dass deine Hofdame und Dienerin sich erbrechen müssen, weil sie die falsche und dazu giftige Nahrung zu sich genommen haben? Hast du in den letzten Tagen je ein Kind im Hof spielen sehen? Sie sind alle krank, schwach und dem Tod näher als je zuvor. Dein Vater hat einen logischen Schritt veranlasst und jeden, nicht nur uns fünf, zusammengerufen, um das Schicksal von Kandiora zu verändern. Was du im Thronsaal miterlebt hast, war eine Chance ausschließlich für jüngere Soldaten, die sich als würdig erweisen und später König werden könnten.« Thors Lippen bebten und er ballte seine Hände zu Fäusten. »Unsere Welt ist kaputt und die Menschen sterben. Deshalb bin ich bereit, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um die Bestie zu bezwingen. Scheitere ich, wird meine Schwester den Winter nicht überleben.« Thor wandte sich ab, zog den Gürtel seines Ledersattels fest und setzte sich auf das Ersinn. Er wollte gerade losreiten, als ein Grollen die leere Landschaft erfüllte. Ja, und wie ihr euch vorstellen könnt, ist das noch nicht das Ende vom ersten Kapitel, was bedeutet, dass ihr jetzt an dieser Stelle den Drachen kennenlernen würdet. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann könnt ihr das Buch gerne kaufen und nachlesen.
Ja, danke liebe Marie-Louise für diese spannende Lesung. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ihr habt jetzt noch die einmalige Gelegenheit, der Autorin Fragen zu stellen zu dem Buch, zum Schreiben, irgendetwas, was euch interessiert. Dürft euch ruhig trauen, dann komme ich mit dem Mikro zu euch und ihr könnt die Frage stellen.
Alles verstanden.
Niemand? Sind alle immer so schüchtern. Okay, wenn es keine Fragen gibt oder ihr nur zu schüchtern seid, die vor der großen Menge zu stellen... Die Autorin wird jetzt gleich noch am Stand ihres Verlags zu treffen sein. Das ist der Eisermann Verlag am Stand H313. Der ist direkt da hinten. Genau, ist nicht zu verfehlen. Da könnt ihr euch die Bücher auch kaufen, könnt noch mal reinlesen vielleicht. Könnt ihr da noch mal von Angesicht zu Angesicht privat ein paar Fragen stellen und euch natürlich auch die ganzen tollen anderen Bücher des Verlags anschauen. Ja, dann wünschen wir noch viel Spaß beim weiteren Programm hier und noch einen schönen restlichen Messetag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.